Also diese regionale Bindung dann immer messerscharf an der administrativen Grenze zwischen dem einen und dem anderen Bundesland endet, dies sei dahingestellt. Aber die Großbereiche der Westfalen, der Rheinländer, Menschen aus dem Ruhrgebiet, der Lipper, das wird nicht nur weiterhin eine Rolle spielen, sondern ich glaube, dass dies sogar sich verstärken wird.
Willkommen zu Folge 31 von ErstStimme. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. 75 Jahre, die auch für die gesamte Bundesrepublik prägend waren. Aber durch was eigentlich? Was macht Nordrhein-Westfalen aus und gibt es so etwas wie eine Landesidentität? Über diese und über weitere Fragen sprechen in dieser Folge Moritz Küpper und der Vorsitzende des Präsidiums der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, Hans-Walter Hütter.
Herzlich willkommen zu ErstStimme, dem Podcast für alles außer Corona. Mein Name ist Moritz Küpper, ich arbeite beim Deutschlandfunk und als Redakteur und Moderator dort. Und in den letzten Jahren war ich vor allem in Nordrhein-Westfalen unterwegs als Korrespondent. Und darüber, eben über Nordrhein-Westfalen, wollen wir nun in der nächsten knapp halben Stunde sprechen, in dieser Podcast-Folge von ErstStimme. Denn Nordrhein-Westfalen, NRW, feiert in diesen Tagen Geburtstag, das 75. Landesjubiläum. Vor 5 Jahren, da gab es majestätische Glückwünsche, da war Prinz William der Gratulant. Die Briten waren ja einst am 23. August 1946 maßgeblich an der Gründung beteiligt. In diesem Jahr kommt die Bundeskanzlerin nach Düsseldorf, Angela Merkel, gratuliert, wie übrigens vor 5 Jahren auch schon. Aber wir wollen natürlich über mehr sprechen, über dieses Bindestrichland, über die Entstehung, über die Identität, über die Markensteine, Meilensteine in der Geschichte. Und zu Gast ist deswegen heute einer, der sich damit besonders gut auskennt. Professor Walter Hütter, Präsident des Haus der Geschichte der Bundesrepublik, das in Bonn sitzt, der ehemaligen Hauptstadt der heutigen Bundesstadt, also auch in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herr Professor Hütter.
Guten Tag, Herr Küpper.
Herr Hütter, Sie sind ja auch Landeskind in Nordrhein-Westfalen geboren. Wenn Sie vielleicht gerade in den Sommerferien unterwegs waren, im Ausland oder wo auch immer, und man Sie fragt, wo kommen Sie, wo kommst du eigentlich her? Sagen Sie dann NRW oder sagen Sie eher Ihre Heimatstadt?
Ja, das kommt ganz, Herr Küpper, darauf an, wo man dies gefragt wird. Ist das im Ausland oder in der Bundesrepublik etwas weiter weg von Nordrhein-Westfalen? Dann mag es Nordrhein-Westfalen sein, aber vielleicht doch eher die Antwort das Rheinland. Wird man in Nordrhein-Westfalen gefragt, sagt man die Stadt oder gar den Ortsteil, den Stadtteil, woher man kommt. Also je näher man am Wohnort ist, umso kleinteiliger wortet man. Nordrhein-Westfalen ist vielleicht für insbesondere die Fragenden im Ausland weniger aufschlussreich als Rheinland oder Westfalen.
Ich frage das ja mit einem Hintergrund natürlich, und zwar, ob es so eine Art Landesempfinden, Landesidentität gibt. Bei den Bayern ist es zwar auch, gibt es zwar auch einzelne Regionen, aber da hat man irgendwie manchmal den Eindruck, dass sie ganz sagen, ich bin ein stolzer Bayer. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Menschen gehört, der gesagt hat, ich bin ein stolzer Nordrhein-Westfale. Jetzt nehmen wir mal den Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidentin weg auf offiziellen Anlässen.
Ja, also ein wenig muss ich Ihnen da leider widersprechen, denn...
Ach, Widerspruch nehme ich gerne.
gibt es denn wirklich die bayerische Identität? Ich erlebe es oft unterwegs, auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, wird auch deutlich, ich bin Franke, ich bin Oberbayer. Selbst Konflikte werden da immer wieder deutlich. Also es ist nicht nur eine Frage der sogenannten Bindestrichländer, schauen wir Baden-Württemberg oder auch Rheinland-Pfalz, sagt einer, ich bin Baden-Württemberger oder sagt er, ich bin Württemberger. Also das ist, glaube ich, nicht spezifisch nordrhein-westfälisch. Was die Landesidentität anbelangt, Identitäten werden doch im Wesentlichen gebildet durch das Lebens- und Arbeitsumfeld der Menschen, vielleicht dann auch von der Herkunft noch. Und da haben wir eben in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedliche Regionen, die eher ländlich geprägten Westfalen, Ostwestfalen, Niederrhein und dann die Ballungsräume, der industrielle Schwerpunkt Ruhrgebiete oder die Ballung Köln und Düsseldorf. Dies macht doch die Identitäten im Wesentlichen aus. Und das macht meiner Beobachtung keinen Unterschied. Ich sage es nochmal, meinetwegen Württemberg, da ist Stuttgarter erstmal, oder in Bayern der Münchner, mit dem dann auch Auswärtige die Fragen viel verbinden.
Okay, einverstanden, dann nehme ich das so. Aber dann lassen Sie uns zurückschauen auf eben die Gründung, den Zusammenschluss dieser verschiedenen Regionen eben zu dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wie war das damals?
Ja, die britische Besatzungsbehörde hat nach dem Zweiten Weltkrieg recht frühe Überlegungen angestellt, wie sie ihre Zone administrativ organisieren solle. Und mit der Verordnung 46 vom 23. August 1946 haben die Briten ihre Zone organisiert und in dem Zusammenhang dann das Land Nordrhein-Westfalen gegründet, bestehend oder zusammengesetzt aus dem nördlichen Teil der ehemaligen preußischen Rheinprovinz, aus Westfalen und dem Ruhrgebiet, und 1947 kam dann Lippe hinzu. Die Briten haben die Entscheidung hierfür im Sommer 1946 in London getroffen, nach längeren Überlegungen, übrigens auch nach kontroversen Überlegungen in London. Die Protokolle liegen vor. Man hatte im Vorfeld Persönlichkeiten aus Deutschland befragt, ihrer Meinung, aber Deutsche waren an der Entscheidung am Ende nicht beteiligt. Die Briten haben bei ihren administrativen Überlegungen zurückgegriffen, durchaus auf Vorüberlegungen, die in der Weimarer Republik in den 20er Jahren angestellt wurden. Hat ja versucht, die Weimarer Republik, das Reich neu zu ordnen, zu gliedern, neu zu strukturieren. Vielen kommunalen Neuordnungen bildet sich das auch in den 90er Jahren ab. Und Überlegungen, häuslichen Gebiete neu zu organisieren, gab es eben in dieser Zeit. Und Vorüberlegungen in ähnlicher Art hat es gegeben, schon damals, zumindest zum Teil.
Würden Sie denn sagen, dass sich jetzt dann über diese mehr als 7 Jahrzehnte so eine Art Landesidentität rausgebildet hat? Wenn Sie sagen, also es war ja am Ende schon mehr, wenn es diese Vorüberlegungen gab. Mitunter wird ja heute vom Bindestrichland gesprochen bei Nordrhein-Westfalen, zugegeben. Klar, das gibt's auch in anderen Bundesländern, das ist unsere föderale Struktur. Aber was würden Sie sagen, hat sich diese, manch einer spricht ja von einer Zwangsehe von Rheinländern, Westfalen und Lippern, aber hat diese Zwangsehe sich mittlerweile ausgewachsen?
Wenn man Zwangsehe darauf bezieht, dass die Besatzungsbehörden diese Entscheidung getroffen haben, ohne Beteiligung der Deutschen, dann mag dies richtig sein. Die Zusammenfügung dieser Landesteile oder dieser Landstriche ergab sich auch dadurch, dass die Besatzungsbehörden, also die Briten, ausdrücklich den industriellen Kern, das Ruhrgebiet, umschließen wollten mit eher ländlich geprägten Bereichen, um so einen Ausgleich zu schaffen. Dass auf diese Weise durch die Lebenserfahrung und die Lebensumfelder der Menschen unterschiedliche Teilidentitäten entstanden, vorhanden waren und dann auch stehen blieben, ist nicht in Abrede zu stellen. Allerdings gibt es auch Verbindendes, und aus meiner Sicht ist der unbedingte Wille zur Innovation, zum Strukturwandel, zur Entwicklung hin Zukunft schon prägend für alle Landstriche. Betrachten Sie den Strukturwandel in der Landwirtschaft, in der Montanindustrie, in der Textilindustrie. In allen Bereichen wurden den alten Strukturen aus den überkommenen Reformen neue Wege entwickelt. Nehmen wir die Textilindustrie zum Beispiel. Viele Unternehmen mussten schließen, weil schwache Stoffe Produkte produzierten, die am Markt nicht mehr gebraucht wurden. Andere waren hochinnovativ, der Entwicklung modernster Fasern und Textilien, zum Teil Weltmarktführer. Und auf diese Weise haben sie nicht nur überlebt, sondern sind prägend geworden. Und dies finden Sie im Grunde genommen in allen Lebensarbeitsbereichen des Landes. Und das verbindet die Menschen in Nordrhein-Westfalen schon.
Was würden Sie sagen, wie stark hat Nordrhein-Westfalen, dieses Bundesland, einst ja auch Regierungssitz, die Bundesrepublik geprägt?
Ja, Sie sagten schon, einst Parlaments- und Regierungssitz in Bonn. Und insofern ist über Bonn Nordrhein-Westfalen in hohem Maße für die Zeit von der Gründung der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung prägend gewesen. Hier haben Politiker getagt, hier saß die Bundesverwaltung, hier waren die Lobbyisten vertreten, also hier heißt in Bonn und damit in Nordrhein-Westfalen. Nach der Wiedervereinigung und nach dem Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin sind viele Politikerinnen und Politiker nach Berlin gegangen, viele Ministerialbeamte, die Lobbyisten. Und Reiszeit ist dann sicherlich auch in die neue Bundeshauptstadt Berlin mit umgezogen. Und aus dem großen Land Nordrhein-Westfalen sind ja bis heute und immer wieder viele Menschen in den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen in Berlin tätig. Und insofern denke ich, dass Nordrhein-Westfalen prägenden Einfluss auf die Bundesrepublik hat. Zugestandenermaßen würden die Bayern auf eine solche Frage ähnlich antworten.
Gut, aber heute reden wir ausnahmsweise nicht über die Bayern, sondern über Nordrhein-Westfalen. 75 Jahre alt wird das Land in diesen Tagen. Wenn wir mal ein bisschen bei diesem Rückblick, bei der Prägung bleiben, wenn wir das Schlagwort soziale Marktwirtschaft, was ja auch, und Wirtschaftswunder damit reinbringen, dann hat das ja durchaus auch Wurzeln eben in Nordrhein-Westfalen.
Ja, da muss man an die Montan-Mitbestimmung erinnern, die im Ruhrgebiet erfunden wurde und zu einem wesentlichen Baustein der europäischen Einigung wurde. Wenn man an die EWG-Verträge denkt, findet man dort vieles wieder. Aber auch Persönlichkeiten muss man nennen. Und ich nenne da an Hans Böckler, den ersten DGB-Vorsitzenden, der aus Nordrhein-Westfalen kam und mit seiner Arbeit und seinen Ideen nicht nur die Gewerkschaftsarbeit geprägt hat, sondern in weiten Teilen auch die Entwicklung hin zu dem, was wir heute Wirtschaftswunder nennen.
Und Stahl und Kohle waren natürlich auch ganz entscheidend und kommen eben, Sie haben das die Region schon genannt, das Ruhrgebiet hat Deutschland natürlich auch geprägt und das ist natürlich auch eine Art Herzstück dieses Nordrhein-Westfalens.
Ja, achten Sie auf das Ruhrgebiet, Kohle und Stahl, aber ich darf das nicht vergessen, jetzt auch das Ende des Steinkohlebergbaus. Aber schon seit längerem hatte das Ruhrgebiet Gegend der gravierenden Innovation. Zusammenfassend kann man wohl formulieren von der Kohle zum hochmodernen Chip. Das zeigt die Forschung an den Hochschulen, das zeigt die Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktentwicklung und ohne das Ruhrgebiet würde es viele Innovationen, auch viele technische Möglichkeiten nicht geben. Und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen nicht, sondern darüber hinaus.
Wenn wir nochmal ein bisschen bleiben bei dieser Bergarbeiter, ja auch Mentalität vielleicht, die auch eben dadurch geprägt wurde. Sie haben gerade eben schon gesagt, dieser Strukturwandel, dieses sich immer wieder erneuern, immer wieder anpassen, ist einer der Kernidentitäten des Bundeslandes. Vor 2 Jahren wurde ja das letzte Stück Steinkohle gefördert, Prosper Haniel in Bottrop. Aber viele Menschen sagen auch, trotz des Ende des Steinkohlebergbaus, die Mentalität des Ruhrgebiets wird weiterhin auch davon geprägt sein, von diesem nicht hast du was, dann bist du was, sondern kannst du was, dann bist du was. Wie viel ist da dran?
Ja, das kann ich also ausdrücklich bestätigen. Das merkt man in vielen Gesprächen mit Leihgeberinnen und Leihgebern für unsere Ausstellungen, aber auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Im Ruhrgebiet wird eine klare Sprache gesprochen. Hier gibt es ein klares Ja und ein klares Nein. Und das ist dann auch verlässlich, was man dort hört. So wie man unter Tage nicht lange diskutieren konnte, ob es nun gefährlich sei oder nicht. Man musste handeln und man musste auch konsequent Anordnungen folgen. Ich glaube, das ist schon ein ganzes Stück weit geblieben, auch dann, wenn sich die Arbeitswelt verändert hat. Aber in anderer Ausprägung finden Sie in Nordrhein-Westfalen ähnliche Mentalitäten in Westfalen, auch im Rheinland, wie gesagt, in anderen Ausprägungen. Aber mein Eindruck ist, dass die Offenheit der Menschen untereinander, aber auch die Offenheit gegenüber Ankömmlingen, ob das nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist oder ob Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet waren oder auch die Flüchtlinge jetzt in den 2010er Jahren, dass doch eine weitreichende Offenheit bei den Menschen in unserem Land vorhanden ist. Wie gesagt, in unterschiedlichen Ausprägungen der Form, wie man miteinander umgeht, aber das halte ich schon für ein durchgehendes Phänomen. Allerdings ist das auch ein Phänomen, das jetzt nicht nur in Nordrhein-Westfalen vorkommt und nicht messerscharf an den administrativen Grenzen endet, sondern das hängt schon mit den Prägungen durch die Lebensräume, durch die Landstriche.
In Erststimme, dem Podcast, sprechen wir heute über 75 Jahre Nordrhein-Westfalen mit Professor Walter Hütter, dem Präsidenten des Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Herr Hütter, Sie arbeiten ja nebenher auch an einer Ausstellung zu diesem Landesjubiläum und ganz grundsätzlich an einem Haus der Landesgeschichte. Warum ist es eigentlich wichtig, sich diese Landesgeschichte nochmal bewusst zu machen?
In der Tat, in Düsseldorf am Rheinufer, in unmittelbarer Nähe zum Landtag und neben der Staatskanzlei, entsteht im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Mannesmann AG das Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen, eine Stiftung des Landes. Und als erstes Produkt der Stiftung werden wir am 26. August eine Ausstellung eröffnen mit dem Titel Unser Land, 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. Diese Ausstellung wird an 30 Beispielen gezeigt, welchen Herausforderungen sich das Land und die Menschen, die hier lebten und leben, stellen mussten. Wir reden über die Herausforderungen, deren Bewältigung und auch eventuell deren Nichtbewältigung. Das ist die erste Visitenkarte dieser neuen Stiftung, und darüber hinaus wird es dann nach einer Wanderausstellung, die im Sommer 22 auf den Weg durch Nordrhein-Westfalen geht, etwa 2026/27 im Behrensbau unter anderem eine Dauerausstellung zur Geschichte Nordrhein-Westfalens geben. Das gibt es in diesem Sinne trotz der umfänglichen Museumslandschaft noch festzustellen ist dann übrigens, wir haben auf der kommunalen Ebene in den Städten, in den Kreisen zahlreiche Museen, die sich mit der allgemeinen Geschichte dieser Städte und Regionen beschäftigt. Wir haben auf der anderen Seite nationalhistorische Museen seit mehr als 25 Jahren. Ich erinnere da gern an das Deutsche Historium in Berlin oder auch das Haus der Bundesrepublik in Bonn und mit Häusern in Leipzig und Berlin. Dazwischen die Ebene, die Landesebene, die zweite staatliche Ebene, die für den Föderalismus doch so wichtig ist, den Föderalismus ausmacht im Grunde genommen, für die gibt es in der allgemein historischen Betrachtung erst wenige Häuser. Baden-Württemberg war vor mehr als 20 Jahren Vorreiter. Bayern hat vor einigen Jahren in Regensburg ein Haus der bayerischen Geschichte eröffnet. Nun kommt in Nordrhein-Westfalen dieses große Projekt auf den Weg. Andere Bundesländer denken über ähnliche Einrichtungen nach. Also im Grunde genommen wird durch diese Häuser der Landesgeschichte eine Lücke in der gesamtstaatlichen Geschichtsvermittlung geschlossen.
Und warum ist das wichtig? Also ich meine, wir haben in der Corona-Pandemie jetzt gerade natürlich nochmal gelernt, welche Bedeutung diese föderale Ebene hat oder dass wir eben in Deutschland in einem föderalen Staat leben, wo eben auf dieser Landesebene auch vieles mitunter entschieden wird und dass es doch einen Unterschied macht, ob man, weiß ich nicht, in Bayern oder Baden-Württemberg oder eben in Nordrhein-Westfalen lebt. Aber wenn Sie sagen, das wird jetzt aufgearbeitet, das wird bewusster gemacht, da wird auch eine vielleicht Lücke geschlossen. Warum ist das wichtig für das Hier und Jetzt?
Naja, also hier muss man zunächst sagen, dass dass historische Kenntnisse der eigenen Geschichte in vielen Fällen Basis sind oder sein sollen für Entscheidungen, Erkenntnisse der Gegenwart, die dann in die Zukunft hineinreichen. Also Fundament aktueller Entscheidungen sind Geschichtskenntnisse nie schädlich, um es vorsichtig auszudrücken. Und die Betrachtung auf der Landesebene ist eine andere als die auf der nationalen oder auf der kommunalen Ebene. Das sind andere Lebensumfelder, andere Entscheidungsfelder. Wir können das Thema Bildung betrachten, Hauptgegenstand des Handelns der einzelnen Länder. Und wenn Sie da einen Blick nach Nordrhein-Westfalen und sehen, dass Mitte der 1960er Jahre es 4 Universitäten an den 3 Standorten gab, danach durch eine Initiative bis Mitte der 70er Jahre zahlreiche Universitäten ausdrücklich in den ländlichen Bereichen gegründet wurden, um den Menschen dort, den jungen Menschen dort neue Bildungschancen zu geben, bessere, qualitätvollere Bildung, die nicht nur im Beruflichen wirken sollte, sondern auch die Möglichkeit zur Partizipation an Gesellschaft und Politik verbessern sollte. Also das ist zum Beispiel ein reines Landesthema, das weder die kommunalen Museen noch die Bundeseinrichtungen in der vertieften Weise darstellen. Also hier wird wirklich ein Stück weit eine Lücke geschlossen, die ansonsten noch da war. Und darüber hinaus, denke ich, ist es auch heute mehr denn je von Bedeutung, in einer globalisierten Welt mehr zu wissen von der Vergangenheit, von der jüngeren Vergangenheit, des eigenen Lebensraumes, des Lebensumfeldes, besser gesagt, das Lebensumfeld, das sich dann nicht nur in der Kommune im engeren Wohnbereich ausprägt, sondern dann in der Region, an der man vielleicht arbeitet, bewegt. Das ist ein Stück weit auch Sicherung des eigenen Standpunktes in einer zunehmenden Differenzierung der gesamten Lebenswelt.
Es gibt ja, wenn wir über Nordrhein-Westfalen sprechen, und das tun wir ja, verschiedenste Facetten. Der erste Bundeskanzler der Republik, Konrad Adenauer, kommt hierher. Wir haben über das Ruhrgebiet, über Kohle und Stahl gesprochen, auch über Gewerkschaften und die Mitbestimmung. Es gibt Brauchtümer wie den Karneval, vor allem im Rheinland natürlich. Es gibt den Fußball, der einiges verbindet. Wie muss man sich das vorstellen? Was muss in so ein Haus für Landesgeschichte? Oder anders gefragt, was haben Sie vielleicht schon und worauf sind Sie besonders stolz?
Naja, lassen Sie mich eines vorweg sagen. Nennen Sie doch nicht nur das Rheinland und den Karneval. Auch in Münster gibt es einen in der Tat beachtenswerten, nennenswerten Karneval. Also selbst Winter- und Sommerbrauchtum sind nicht allein in den traditionellen Regionen verhaftet, sondern ziehen sich tatsächlich durch das ganze Land. Also insofern ist das auch ein Stück weit die Auflösung der, so wollen, immer wieder vielleicht auch aus touristisch-marketing-technischen Gründen genannten Unterschiede oder Differenz. Was haben wir Sammlungen? Also es werden den Ausstellungen des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen alle Lebensbereiche präsentiert werden. Wir gehen aus vom Alltag der Menschen, werden dann auch auf die politischen Entwicklungen und Entscheidungen hinweisen, die wiederum dann das Lebensbild der Menschen in hohem Maße beeinflusst. Es werden gezeigt Objekte, dreidimensionale Objekte, Dokumente, Fotos, Ton- und Filmdokumente, Zeitzeugen, Berichte, die dann in einen inszenatorischen Rahmen gebracht werden, die also eine Geschichtserzählung ausmachen, so dass der Besucher, die Besucherin, Geschichten erzählt bekommt, die dann wiederum zur auch weiteren Diskussion und weiteren Beschäftigung mit den Themen anregen soll.
Wird das Ganze dann chronologisch in so Abschnitten, jahrzehntemäßig, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Jubiläumsausstellung, die wir jetzt präsentieren, ist organisiert in Themen. Es sind also 8 große Themenbereiche mit 30 Beispielen. Eine Dauerausstellung, die im Behrensbau in Düsseldorf voraussichtlich mehr als 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben wird, bedarf dann einer anderen Struktur, damit die Menschen der unterschiedlichen Vorbildung und unterschiedlichen Alters sich zurechtfinden können. Es hat sich bislang bewährt, solch große Ausstellungen, historische Ausstellungen im Kern chronologisch anzulegen. Allerdings nicht an einer Datentafel entlang, wie das die Schulbücher vor 40 Jahren noch machten, sondern eine solche chronologische Erzählung muss immer auch thematische Schwerpunkte und Vertiefungsmöglichkeiten haben. Ansonsten würde es langweilig.
Und was sieht man dann da? Beispielsweise ein Stück oder ein Sack Kohle oder die Textilindustrie hat, oder was, ja, was zeigen Sie da? Können Sie uns vielleicht 2, 3 Objekte?
Also Sie sagen Kohle, ja. Also wir haben in Bonn in den Sammlungen ein paar Säcke aus der letzten Schicht von Prosper Haniel, Steinkohle, Brocken, die man dann, wenn man über das Ende der Steinkohle oder auch über die Veränderung in der Energiepolitik spricht, die man dann als Originalobjekt zeigen könnte, anhand derer dann eine Geschichte erzählt werden kann. Aber dazu gehört meinetwegen auch das Werkzeug, das schwere Werkzeug der Bergleute. Viele Menschen, die diesem Thema nie zu tun hatten, erst recht nie unter Tage waren, können sich ja gar nicht vorstellen, welche eine schwere Arbeit dies gewesen, welchen Werkzeugen dies gemacht wurde. Oder eine Dieselkatze, das ist also ein dieselgetriebenes Fahrzeug, mit dem also Menschen und Material unter Tage transportiert wurden. Und ein solches Objekt haben wir auch, das zeigen wir auch jetzt in Düsseldorf in der Jubiläumsausstellung, so wie es aus dem Flöz kam, mit allen Gebrauchsspuren. Hier wird dann auch, denke ich, die Arbeitswelt und die Situation hatten, ein deutlich. Textilindustrie, lassen Sie mich nur ein Beispiel nennen, Spezialisierung in der Textilindustrie, feuerfeste Material. Hier zeigen wir in der Jubiläumsausstellung einen Anzug von Mikki Räikkönen, feuerfester Anzug für Formel-1-Rennfahrer, made in Bocholt.
Es gab in Nordrhein-Westfalen ja leider auch, muss man sagen, Katastrophen. Das Gladbecker Geiseldrama ist eins, die Love Parade-Tragödie. Spielen solche Ereignisse, die ja auch bundesweit dann wahrgenommen wurden, spielt sowas auch eine Rolle? Hat sowas auch das Land beeinflusst?
Ja, ausdrücklich. Ausdrücklich. Also das sind die Grubenunglücke, die Glück weniger wurden dann, aber die es auch gegeben hat. Denke da an das Unglück in Gelsenkirchen in Dahlbusch, die sogenannte Dahlbusch-Bombe, also ein Hallgerät, das dann in den Schacht abgelassen werden konnte, mit dem die Bergleute seinerzeit gerettet wurden, seither bisher in Rettung von Bergleuten weltweit im Einsatz. Aber auch die Katastrophe in Duisburg anlässlich wird thematisiert. Der Flughafenbrand in Düsseldorf, der ja weitreichende Folgen auf Bauverordnungen hat. Und jetzt, wir konnten auch noch einrichten, eine kleine Einheit zum Thema Unwetterkatastrophe Sommer mit einigen Objekten aus den hauptbetroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen, aus der Eifel und Rhein-Erft-Gebiet.
Aus Erftstadt. Es gibt sicherlich aber auch freudigere Sachen, schönere Sachen. Der Karneval, über den haben wir schon gesprochen. Fußball ist auch etwas eher Unbeschwertes, aber nicht unwichtig in Nordrhein-Westfalen.
Ja, gut, dass Sie den Fußball nennen. Fußball ist ja in doppelter Weise identitätsbildend. Einerseits wird im Ausland oder auch in weiterer Entfernung zum nordrhein-westfälischen Ort oftmals mit dem Fußball die Stadt gleichgesetzt. Also wenn irgendwo unterwegs sind und sagen, ich komme aus Mönchengladbach, wenn sie denn überhaupt eine Reaktion heute erhalten, ist es in allererster Linie Borussia, der Fußball. Also identitätsbildend nach außen und dann identitätsbildend aber auch im Inneren. Für die Menschen, die in der Stadt oder in der Region leben, ist gerade der Fußball oft ein wesentliches Element, hinter dem man sich finden kann. Das gilt für das Ruhrgebiet, wenn ich an Schalke oder Dortmund denke, das gilt für Gladbach mit der Borussia, das gilt aber auch für Köln. Ich könnte weitere nennen.
Dann lassen Sie mich das zum Abschluss nehmen oder zum Anlass nehmen, zum Abschluss zu fragen. So rum ist vielleicht besser. Wenn wir jetzt über 75 Jahre Nordrhein-Westfalen sprechen, über eben diese föderale Ebene. In der Pandemie haben wir erlebt, wie diese Entscheidungsprozesse auch da eine Rolle gespielt haben. Glauben Sie, dass zwischen eben diesen lokalen, regionalen Identitäten, Sie haben die Fußballvereine genannt und eben auf der anderen Seite der Nationalität, also Deutsch, dass da in Zukunft noch stärker Platz ist für eine, wie auch immer geartete Landesidentität? Vor allem, wenn Sie jetzt auch sagen, dass die historische Aufarbeit ja auch gerade erst allerorts an Fahrt aufnimmt.
Also ich bin davon überzeugt, dass dies eine Rolle spielen wird. Einmal in der globalisierten Welt ist doch der Wunsch nach Orientierung im engeren Lebensumfeld mehr denn je zu spüren. Und das ist dann weniger die Nation, die ja auch schon eine Größe hat, Gebiete, Bereiche, die man vielleicht nie bereist hat, nie kennengelernt hat. Und da ist das Land denn doch eher die Bezugsgröße. In der Corona-Pandemie wurde das jetzt noch einmal deutlich, wie die einzelnen Bundesländer auch auf die Pandemie dann reagiert haben. Es war das Land, auf das man achtete. Es war ein Bereich größer als die eigene Stadt, die man ja oft verließ. Das war zu eng, aber das Bundesland war dann schon die Bezugsgröße. Und man hat geschaut auf die Inzidenzen oder auf die Rechtsverordnungen des Landes. So wurde dies immer wieder deutlich. Also ja, und darüber hinaus denke ich, dass die Region zunehmend noch eine Rolle spielen wird. Und zwar die Region auch über die nationalen Grenzen hinaus. Wenn ich an die Euregios denke, die wir ja entlang der deutsch-niederländischen Grenze, aber im Osten auch entlang der deutsch-polnischen Grenze haben. Hier werden die Lebensumfelder der Menschen auch über die nationalen Grenzen hinaus erweitert, aber die sind doch dann lebensnah, sozusagen im täglichen Alltag und sowohl im privaten wie auch im privaten Bereich, im privaten wie auch im Arbeitsbereich werden diese Regionen, die geografischen Bereiche eine Rolle spielen. Ob also diese regionale Bindung dann immer messerscharf an der administrativen Grenze zwischen dem einen und dem anderen Bundesland endet, dies sei dahingestellt. Aber die Großbereiche der Westfale, der Rheinländer, Mensch aus dem Ruhrgebiet, der Lipper, das wird nicht nur weiterhin eine Rolle spielen, sondern ich glaube, dass dies sogar sich verstärken wird.
Dann Nordrhein-Westfalen feiert Geburtstag, 75 Jahre NRW. Darüber haben wir gesprochen in Erststimme, dem Podcast mit Professor Walter Hütter, dem Präsidenten des Haus der Geschichte. Vielen Dank für die interessanten Einblicke.
Bitte gern.
Das war Folge 31 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Darin sprechen meine Kollegin Juliane Hessmann und der ehemalige Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Dr. Lutz Stroppe über die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Medizin. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.